Ich finde diese Frage, die Stefan aufgeworfen hat, sehr interessant und sehr passend. Wie sehe dein Leben ohne den Heiligen Geist aus? Ich möchte es erweitern. Wie sehe unser Leben in der Gemeinschaft ohne den Heiligen Geist aus? Ich finde, das ist eine Frage, über die man nachdenken könnte. Wie sehe unsere Gemeinschaft aus ohne den Heiligen Geist? Gäbe es überhaupt eine Gemeinschaft wie diese? Was macht eine Kirche aus, eine Gemeinschaft aus? Ich denke, das sind so einige wichtige Fragen, die man mal nachdenken könnte, heute Pfingsten und natürlich darüber hinaus. Was ist die Kraft des Heiligen Geistes? Ich bin jetzt öfter in Wien, mache dort eine Fortbildung und fahre da mit dem Zug. Und wenn ich da so letztens am Bahnsteig gestanden bin, sah ich neben mir ein Pärchen stehen. Ein junges Pärchen. Was denkt ihr, was hat das Pärchen gemacht? Geknutscht, genau. Umarmt. Das war ein junges, verliebtes Pärchen. Was macht man da so? Ja, man knutscht, man umarmt sich, man küsst, man. Der Mann hat das Mädchen umworben, ne, irgendwie umgarnt und hat versucht, irgendwie ihre Zuneigung wiederzubekommen, und sie hat es genossen. Man hat gemerkt, irgendwie, sie war glücklich, sie waren beide glücklich, sie fanden es ganz toll, und man hat gemerkt, irgendwie, da ist eine Spannung zwischen den beiden. Da ist irgendwas zwischen denen. Das Gleiche am Abend bin ich mit dem Bus gefahren, dann zu meiner Schlafstätte. Auch da an der Bushaltestelle ein Pärchen. Wieder verliebtes Pärchen, wieder das gleiche Bild. Wieder haben die sich einander genähert und haben einander die Liebe gezeigt, die Zuneigung gezeigt. Da war ich in Deutschland, wir sind dort bei Freunden eingeladen, auch dort ein älteres Ehepaar, schon lange verheiratet, ich weiß nicht, vielleicht über 20 Jahre. Das gleiche Bild. Ja, sie haben sich irgendwie einander, sind näher gekommen, haben wie verliebt gewirkt. Auch da diese Spannung in ihnen. Und ich finde das so toll. Man merkt es ihnen ab, dass sie verliebt sind, dass da irgendetwas ist. Und dieses Bild möchte ich heute in meiner Pfingstpredigt auf uns Christen übertragen. Sind wir Christen, denen man die Beziehung zu Christus ansieht? Nehmen die Leute um uns herum wahr, dass wir den Heiligen Geist haben? Sind wir Christen, die vom Heiligen Geist verändert sind? Erkennt dein Freund, dein Nachbar, dein Partner, dass diese höhere Macht dein Leben bereichert und verändert? Sind wir Menschen, die uns von unserer Umgebung abheben? Darüber wollen wir in den nächsten Minuten uns unterhalten. Und ich lese als Text Galater 5, 22 und 23. Galater 5, 22 und 23. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Gegen diese ist das Gesetz nicht gerichtet. Wenn der Heilige Geist in unserem Leben wirkt, dann muss er doch auch sichtbar sein. Und ein Vers vorher lesen wir, was einen Menschen ausmacht, der nicht den Geist hat. Wir lesen hier: Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Hader, Eifersucht, Zornausbrüche, Selbstsüchteleien, Zwistigkeiten, Parteiungen, Neidereien, Trinkgelage, Völlereien und dergleichen. Wir sehen hier diesen Unterschied zwischen einem Menschen, der den Geist hat, und einem Menschen, der den Geist nicht hat. Wir alle waren diese Menschen, die den Geist nicht hatten, aber die Christus in ihrem Leben haben, die haben den Geist. Und mit ihm haben wir ihn und sind wir eine neue Schöpfung. Und der Geist wirkt Gutes, er wirkt Frucht. Wir lesen hier nicht von Früchten. Hier steht die Frucht des Geistes. Es ist eine Frucht und diese Frucht bringt alles hervor, was wir gelesen haben. Er wirkt alles in allem. Nicht nur Liebe, nein, er wirkt auch Freude, Freundlichkeit. Er wirkt alles gleichzeitig. Und wir wissen ganz genau, Frucht kann man nicht aus eigener Anstrengung hervorbringen. Der Landwirt draußen kann nicht dafür sorgen, dass die Frucht wächst. Das kann er nicht. Er kann zuschauen, aber er kann nicht dafür sorgen, dass sie wächst. Er kann düngen, er kann bewässern, aber er kann nicht das Wachstum schenken. Die Frucht schenkt Gott. Frucht ist das Ergebnis einer Beziehung. Und wenn ich mich an Jesus verschenke, dann kann der Geist wirken. Und unser Motto muss sein: Jesus, wirke du durch deinen Heiligen Geist in meinem Leben. Jesus, wirke du durch deinen Heiligen Geist in meinem Leben. Und schauen wir uns jetzt an, wie der Heilige Geist wirkt. Schauen wir uns jetzt die einzelnen Punkte an, wie der Heilige Geist wirkt. Da ist die Liebe. Wir haben gelesen in Korinther über die Liebe. Hier steht im Griechischen das Wort Agape. Und diese Agape hat eine zweifache Auswirkung. Sie ist einerseits abhängig von der Beziehung zu Gott. Eine vertikale Ausrichtung. Wir lieben Gott, weil er uns zuerst geliebt hat. Ja, er hat uns zuerst geliebt. Psychologen gehen davon aus, dass Kinder ohne das Wissen zur Welt kommen, wie man liebt. Aber dennoch ist ihnen die Fähigkeit angelegt, Liebe zu empfangen und Liebe zu erfahren. Kinder können lernen zu lieben. Sie lernen es, indem sie fühlen und sehen, wie ihre Eltern sie lieben und auch einander lieben. Lange bevor ein Kind etwas von der Liebe seiner Eltern weiß, wird es schon von ihnen geliebt. Das Kind weiß es nicht verstandesgemäß, dass es geliebt wird. Es spürt es, es fühlt es schon im Mutterbauch. Lange bevor ein Kind auf die Liebe der Eltern antworten kann, schütten diese ihre Liebe über ihr Kind aus. Und irgendwann, das Kind wächst heran und beginnt auf diese empfangene Liebe zu antworten. Das Kind liebt, weil es zuerst geliebt wurde. Dieses Lernen der Liebe ist ein Bild für Gott und wie Gottes Liebe in unserem Leben wirkt. Gott liebte uns, bevor wir davon wussten. Er liebte uns schon von Anbeginn der Zeit. Und Gott liebt uns auch, als wir nicht auf seine Liebe antworten konnten oder wollten. Und Menschen, die Liebe Gottes erleben und erlebt haben, die sich diese Liebe öffnen, lieben Gott. Die Menschen, die diese Liebe Gottes empfangen, die wollen Zeit mit Gott verbringen. Die Menschen, die lieben, wollen miteinander Zeit verbringen. Wie in den Beispielen, die ich genannt habe, verliebte Pärchen wollen Zeit verbringen. Die verbringen viel Zeit miteinander. Und so auch die Liebe zu Gott. Menschen, die Gott lieben, verbringen Zeit mit Gott. Im Gebet, im Bibellesen, im Gespräch mit Gott. Sie lassen sich ansprechen durch sein lebendiges Wort. Vielleicht kennt ihr auch diese Frage, die immer wieder gestellt wird: Muss ich stille Zeit machen? Vielleicht kennt ihr diese Frage. Gerade Teenager stellen diese Fragen immer wieder. Aber ich denke, dass sie nicht verstanden haben, um was es wirklich geht. In der Liebesbeziehung zu Gott ist es ein Bedürfnis, mit Gott Gemeinschaft zu haben. Wir wollen ja auch nahe sein mit unserem Partner, mit unserer Partnerin. Zeit verbringen, kommunizieren. Die Agape-Liebe ist Gott zugewandt. Und so wie sie Gott zugewandt ist, ist sie auch dem anderen zugewandt. Ich suche das Beste für meinen Nächsten. Nicht zuerst mein Wohl suche ich, sondern zuerst das Wohl meines Nächsten. Die Ehe ist dann eine gute Ehe, wenn jeder das Wohl des anderen sucht. Fühlt er sich wohl? Geht es ihr gut? Heute sind doch viele mit sich selbst beschäftigt, aber eine Beziehung funktioniert nur dann, wenn beide bereit sind zu geben, zurückzustecken und Kompromisse zu machen. Also Liebe, Beziehung zu Gott, Beziehung untereinander und natürlich die Liebe in der Gemeinschaft, in der Gemeinde. Leider ist das Bild heute so, dass viele Christen zerstritten sind. Wir erleben Unversöhnlichkeit, Uneinsichtigkeit, Rechthaberei und so weiter. Es ist traurig, dass wir an diesem Punkt als Gemeinde hier so oft, eigentlich viel zu oft, ein schlechtes Zeugnis abgeben. Lieblosigkeit in der Gemeinde bringt viel Elend mit sich, sodass Christen ins Straucheln kommen, Gemeinden gespalten werden, Gemeinden sich trennen. Und ich komme in vielen Gemeinden rum und überall erlebe ich das, dass Lieblosigkeit in den Gemeinschaften nicht offensichtlich, aber wenn man mit den Leuten spricht, bekommt man das mit, dass dann Gemeinden kaputt gehen und auch die Menschen dadurch kaputt gehen. Dabei gibt uns der Heilige Geist doch das Potenzial, hat das Potenzial zu lieben, einander zu dienen und anzunehmen, miteinander in Offenheit zu leben und aufeinander Acht haben, füreinander beten und einander helfen. Die Liebe. Teil der Frucht des Geistes, dann ist ja die Freude. Paulus schreibt in Philipper 4, Vers 4, freut euch im Herrn alle Zeit. Abermals sage ich euch, freut euch. Ich denke, uns ist klar, dass man Freude nicht kommandieren kann. Wir können zwar sagen, okay, jetzt freuen wir uns und machen uns ein nettes Gesicht, wie ein Clown vielleicht in einem Zirkus. Aber Paulus sagt ja hier auch, freut euch im Herrn. In ihm sollen wir uns freuen. Freut euch mit der Hilfe des in uns wohnenden Heiligen Geistes. Freut euch in ihm. Jesus weckt in mir durch den Heiligen Geist die Freude. Oft sieht man diese Freude auch, das finde ich toll, dass wir als Gemeinde eine freudige Gemeinde sind. Dass man uns das ansieht, wir freuen uns. Wir freuen uns am Leben, wir freuen uns an der Sonne, wir freuen uns an dem, was Gott geschaffen hat, wir freuen uns an dem, was Gott uns gibt. Manchmal ist die Freude aber auch da, wenn ich weine und innerlich kaputt bin. Ich aber wissen darf, ich bin von Christus getragen. Ich möchte jetzt eine Geschichte vorlesen von einer Frau, die diese Freude hatte. Er starb für Jesus Christus. Die Bibel hält sie fest an ihrer Brust gedrückt, denn ihr Inhalt ist ihr lieb und teuer. Er, Gott, hat Lydia und ihrem Mann Hoffnung und Freude gebracht. Lydia und Mohammed lasen die Bibel immer nachts im Schein der Taschenlampe, damit ihre Familienangehörige nichts davon mitbekommen. Doch mit der Zeit konnte Mohammed nicht mehr schweigen. Er hatte das dringende Bedürfnis, seiner Familie davon zu berichten. Er habe endlich das Glück gefunden. Das kann ich einfach nicht mehr für mich behalten, sagte er zu Lydia. Ich muss meiner Familie diese Wahrheit erzählen. Doch die Angehörigen akzeptierten seine Bekehrung nicht. Mohammeds Leidenschaft für Jesus Christus kostete ihm das Leben. Ein naher Verwandter brachte ihn dafür um, dass er den muslimischen Glauben verlassen hatte. Verwitwet und mit einem kleinen Kind, für das sie zu sorgen hatte, musste Lydia eine Entscheidung treffen. Sie konnte wie 10.000 andere Christen den Irak verlassen. Oder sie konnte bleiben und anderen Muslimen die gute Nachricht bringen. Lydia blieb und nahm das Risiko auf sich, als Christ im Irak zu leben. Mohammed hat mir zwei Dinge hinterlassen, sagt sie, mein Kind und unsere Bibel. Ich werde niemals vergessen, warum er starb. Er starb für Jesus Christus, Und ich glaube fest daran, dass Jesus mir helfen wird. Gott hat Lydia und ihrem Mann Hoffnung und Freude gebracht. Freude im Leid, im Verlust, ist keine menschliche Freude. Das ist keine Freude, die wir erzeugen könnten, sondern das ist die Freude, die Gott schenkt. Das ist die Freude als Frucht des Heiligen Geistes. Die Freude, die von innen kommt, heißt es ja in einem Lied. Freude, die von innen kommt. Diese tragende Freude weiß, ich bin von Gott geliebt, wie auch immer die Umstände aussehen. Und wir haben alle unsere Zeiten im Leben durchgemacht, in denen es wirklich schwierig war. Und da kann nur wirklich diese göttliche Freude helfen und diese Freude schenken. Und wer diese Freude kennt, hat die Kraft, sich um andere zu kümmern. Hat die Kraft, sich wirklich wieder hinzuschenken für den anderen. Wer diese Freude nicht hat, dreht sich nur um sich selbst, um seine eigenen Probleme. Aber wer diese Freude hat, geht hin und kann dem anderen wieder diese Freude mitteilen. Und mit ihm, ja, mit ihm zusammen dann auch, ja, das Problem vielleicht angehen. Und jetzt fragst du dich vielleicht, um wen kann ich mich kümmern? Wem kann ich meine Freude mitteilen? Wer ist da, dem ich zeigen kann, ich verstehe dich? Bitte Gott darum, dir zu zeigen, den Menschen zu zeigen, denen du beistehen kannst. Sei ein Mensch, der sich nicht immer nur um dich selbst dreht. Freude. Freude, die von innen kommt. Dann ist da der Friede. Der Friede, der hier beschrieben ist, ist nicht der Friede, den die Politik machen kann. Der Friede in unserem Bibeltext geht viel tiefer. Friede entsteht dann, wenn die Beziehung zwischen Gott und mir in Ordnung ist. Das ist ein Friedensverhältnis. Und dieses Friedensverhältnis zwischen Gott und mir macht es möglich, dass auch Friede zwischen Menschen möglich wird. Wie zeigt sich dieser gelebte Friede? Er sucht, den anderen Menschen zu sehen und zu verstehen. Viel zu oft sehen wir den Menschen aus unserer Perspektive. Und manchmal denke ich, Mann, ist der aber blöd oder ist der aber komisch drauf. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr manche Menschen vor Augen habt, denkt ihr vielleicht auch, ach, also, er war ein komischer Typ. Und schon ist der Friede dahin. Friede bedeutet, den anderen in seiner Situation zu verstehen. Friede entsteht, wenn wir den ersten Schritt machen aufeinander zu. Wenn ein Konflikt da ist, nicht das Warten, bis der andere kommt, sondern Friede entsteht dann, wenn wir auf den anderen zugehen und uns entschuldigen oder um Vergebung bitten. Nicht erst dann, wenn es für uns einsichtig ist, sondern schon dann, wenn wir spüren, da ist was nicht in Ordnung. Man spürt ja dem anderen ab, ob da irgendwas nicht stimmt. Und von uns Menschen her ist es ja so, dass wir uns zurückziehen und sagen, ach, bleib mir doch gestohlen. So geht es mir auf jeden Fall. Ich ziehe mich dann zurück, schmolle dann und sage, ach du, mach was du willst und lass mich zufrieden. Aber das ist nicht der Friede, den Gott meint. Gott will ja den Frieden stiften. Gott will ja, dass ich aufeinander zugehe und sage, du hör mal, es tut mir leid oder das war jetzt nicht in Ordnung. Dann kann sich ein Friedensverhältnis wieder aufbauen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn es um Vergebung geht, wie ihr damit zurechtkommt. Einmal hat Petrus Jesus gefragt, Herr, wie oft muss ich meinem Bruder vergeben, wenn er mir Unrecht getan hat? Ist 7-mal denn genug? Der nicht genug? Nein, antwortete Jesus, nicht nur 7-mal, sondern 70-mal 7-mal. Mir geht es so, wenn ich 2-3-mal vergeben habe, dann denke ich, naja, also sollte reichen, ne, oder? Aber Jesus sagte nicht 3-4-mal, 5-6-7-mal oder 10-mal, sondern 70-mal 7-mal. Das ist nahezu unendlich, bis wir sterben, bis wir bei Jesus sind. Aber Gott macht es möglich, dass wir mehr als dreimal vergeben, dass ich mehr als dreimal vergeben kann. Und in der Ehe, in der Beziehung, auch mit den Kindern, ist es nun mal dran, dass ich nicht nur zweimal vergebe, sondern dass ich eventuell sogar jeden Tag bereit bin, zu vergeben und Vergebung in Anspruch nehme. Gott macht es in meinem Leben möglich durch seinen Heiligen Geist, den Frieden. Der nächste Punkt lautet Langmut. Das ist ein komischer Begriff, oder? Langmut. Manche übersetzen auch mit Geduld. Ich glaube, Luther hat mit Geduld übersetzt. Aber der Geduldige hat es gelernt zu warten. Er muss nicht alles sofort haben, sondern kann auch gut damit leben, dass ein bestimmter Wunsch länger dauert. Also wenn ich Sachen bestelle im Internet, bei Amazon zum Beispiel, oder im anderen Online-Shop, dann bin ich meistens sehr ungeduldig. Also am liebsten gleich jetzt bestellt und gestern schon gekommen. 2 Tage Lieferzeiten sind für mich dann schon sehr lang. Also fragt Pauline, sie weiß es. Ich bestelle hin und wieder mal was und von daher, man wird ungeduldig. Aber Langmut ist was anderes als Geduld. Langmut beschreibt speziell die Geduld mit Menschen. Man könnte die Eigenschaft auch mit einem langen Atem wiedergeben. Und sie ist das Gegenteil von Jähzorn. Also der Langmütige braucht lange zum Zorn. Also es muss viel kommen, bis ich mal zornig werde. Wir kennen vielleicht Persönlichkeiten, die relativ schnell aufbrausend sind. Choleriker, ja, so die relativ schnell dann in die Luft gehen. Aber der Langmütige, der braucht sehr, sehr viel Zeit oder sehr, sehr viel auch an Gegenwehr, bis er endlich mal ausbricht. Er lässt sich nicht zu schnell aus der Bahn bringen. Bei den Langmütigen hat der Zorn eine lange Leitung. Er braucht sehr lange, bis er mal ausrastet oder die Beherrschung verliert. Im Hohenlied der Liebe in 1. Korinther 13 ist die Langmut ein Kennzeichen der großartigen Liebe, die Gott in den Menschen eingepflanzt hat. Die Liebe ist langmütig und freundlich, stellt Paulus fest. Das heißt also, dass sich meine Liebe einem Menschen gegenüber auch darin zeigt, dass ich ihm gegenüber sehr positiv und wohlwollend eingestellt bin. Und dass man Zorn lange braucht, bis er sich mal zeigt. Also sehr, sehr viel Geduld und sehr, sehr viel Liebe auch, bis ich mal meine Beherrschung verliere. Und grundsätzlich bin ich positiv eingestellt. Das wollen wir uns zutiefst zu Herzen nehmen, die Langmütigkeit, den Langmut. Also lange warten, bis ich mal ausfallend werde. Dann die Freundlichkeit. Freundlichkeit sollte unsere Beziehung zu Gott prägen. Ihm jeden Tag danken, dass er uns seinen Sohn gab und uns errettet hat. Und darüber hinaus beschenkt uns doch so vieles. Uns geht es doch so gut. Stefan hat gerade ein bisschen erzählt, dass er hin und wieder mal im Ausland ist, von der Arbeit aus. Und den Menschen dort geht es nicht allen so gut wie uns hier in Österreich oder Europa. Wir haben auch mit Afghanen zu tun in Krumpendorf. Denen geht es nicht so gut wie uns. Freundlichkeit heißt, ich sage Gott, danke. Danke Gott für das, was du geschenkt hast oder schenkst. Danke Gott beim Mittagessen, beim Abendessen, auch darüber hinaus. Wir waren letztens beim Abendessen eingeladen, beim Grillen, bei Christen. Sie haben nicht gebetet. Okay, man muss nicht beten, aber ist es nicht auch ein Zeichen dafür, wenn man betet, dass man Gott dankt, gegenüber Gott freundlich ist, ihm sagt, danke Gott, dass du uns diese guten Gaben schenkst. Doch vielfach finden wir eher undankbare Worte gegenüber Gott. oder beklagen uns. Das Gute nehmen wir an als normal, aber das Schlechte, was da ist, das sagen wir dann, Gott, das ist nicht in Ordnung. Wenn es mal nicht so läuft, wie wir uns das vorstellen. Und es gibt Leute, die immer wieder meckern, die sich wegen jeder Kleinigkeit aufregen. Ich habe eine Statistik. Eine Umfrage hat folgende Ergebnisse ergeben. 73% der Befragten regen sich über den Partner auf, weil er genau weiß, wie er sie provozieren kann oder nervige Macken hat. Fast 3/4 aller Befragten geraten über die Kollegen außer sich. 37% bringt der Chef zur Weißglut. 30% die eigenen Kinder. Und so weiter. Also es gibt, man regt sich so schnell auf. Man ist so schnell unfreundlich. Unfreundlichkeit und Undank sind destruktiv. Lass uns dankbar sein und sie auch leben. Lass uns diese Dankbarkeit auch in unsere Ehe und unsere Beziehungen bringen. Das sind glückliche Ehen, in denen die Ehepartner sich immer wieder was Freundliches sagen und einander dankbar sind. Danke, Schatz, das hast du toll gemacht. Danke, dass du aufgeräumt hast. Danke, dass du so toll gekocht hast. Oder ja, einfach Danke sagen für das, was der Ehepartner und die Ehepartnerin macht. Oder auch den Kindern Danke sagen. Danke, dass du den Tisch abgeräumt hast. Freundlichkeit kann so manche vergiftete Beziehung wieder gesund machen. Das nächste ist Güte. Güte ist das Gegenteil von Härte, von Starkköpfigkeit, von Selbstsucht und von Bosheit. Das, was so tief im Menschen drinne steckt. Güte leidet mit den Leidenden. Sie sucht, wie sie ihnen wohltun kann. Und Güte zeigt sich ganz aktiv im Umgang miteinander. Sie begegnet den anderen mit einem liebenden Herz und zeigt großes Erbarmen. Die Güte will das Beste für den anderen. Er ringt um den verlorenen Menschen, weil das Beste, was man den verlorenen Menschen tun kann, ist, ihm zu sagen, es gibt einen Gott, der dich liebt. Gütige Menschen sind aber auch sehr wichtig für die Gemeinde. Sie sind gute Seelsorger. Sie können sich gut in andere hineinversetzen und sind sehr einfühlsam. Gütige Menschen sind ein Geschenk des Himmels für uns, für die Gemeinschaft. Der nächste Begriff ist Treue. Andere Übersetzungen schreiben auch anstatt Treue Glaube. Ich glaube, Treue ist der richtige Begriff hier. Und Treue ist ein Begriff, der gar nicht so modern ist. Schaut doch einmal unsere Gesellschaft an, was Treue da bedeutet. Man ist so lange treu, wie es klappt, und dann ist die Treue auch schon wieder vorbei. Und was heißt Treue für uns? Treue heißt für uns Christen, dass wir auch mit Gott Gemeinschaft suchen, wenn wir mal nicht so danach fühlen, wenn es mal nicht danach ist. Auch dann, wenn ich vielleicht mal keine Lust habe, die Bibel zu lesen, mit Gott zu reden, ins Gebet zu gehen. Auch dann, die Treue sorgt dafür, dass ich da regelmäßig dabei bin. Und das ist gut. Treue ist gut. Auch beim Geldgeben zum Beispiel. Daueraufträge sind gut. Dass man ist treu. Wenn ich nur immer gebe, nachdem, wie es mir gerade geht, na, wie viel gebe ich denn dann? Nicht viel, denke ich. Ich meine, in der Ehe ist der Treue unabdingbar. Ich habe bei unserer Hochzeit nicht versprochen, dass ich Pauline bis zum Ende unseres Lebens immer, jederzeit lieben werde. Aber treu sein ist auch mal über das Gefühl hinaus. Das ist ein Versprechen, das ich gegeben habe. Und gleichzeitig habe ich dem Treueschwur auch in der Ehe oder in der Eheschließung gesagt, dass andere Türen, andere Frauen damit tabu sind. Das zu wissen, stärkt noch einmal die Treue dann zu meiner Ehepartnerin. Einmal wird Jesus unsere Treue zu ihm belohnen, wie er es im Gleichnis von den anvertrauten Talenten gesagt hat. Nicht die Größe des Verdienstes ist wichtig, sondern die Treue. Sind wir treu? Sind wir treu in unseren Beziehungen? Sind wir treu in der Beziehung zu Gott? Auch unseren Kindern gegenüber, unseren Freunden gegenüber? Treue. Kommen wir zum vorletzten Punkt, der Sanftmut. Sanftmut ist ja wirklich ein Begriff, der etwas komisch schwingt heute in unserer Gesellschaft. Meistens wird er verwendet mit Schwäche oder Weichheit. Wer will schon in der Zeit des Managertums, des Leistungszwanges und der Härte sich sagen lassen, dass er weich ist oder weichlich ist? Die Prinzen haben das Motto unserer Zeit ganz gut in einem Lied zusammengefasst. Ich zitiere. Sie schreiben: Du musst ein Schwein sein in dieser Welt, ein Schwein sein. Du musst gemein sein in dieser Welt, gemein sein. Dann willst du ehrlich durchs Leben gehen, ehrlich, kriegst einen Arschtritt als Dankeschön, gefährlich. Und so machen sie weiter und weiter und weiter und am Ende schafft das dann bis zum Bundestag. Also diejenigen haben Erfolg, so schreiben die Prinzen hier und so singen die auch, die wirklich Schweine sind in dieser Welt. Und wir kriegen das doch auch mit, oder, in unserer Gesellschaft. Die Firmenbosse, die handeln doch so oder so ähnlich. Gerade die großen Firmen machen es uns doch vor. Aber der Geist Gottes fördert den Gegensatz zu diesem Lied. Der Geist Gottes fördert die Sanftmut. Ein sanftmütiger Mensch behandelt andere zuvorkommend und nimmt sich selbst nicht so wichtig. Ein sanftmütiger Mensch wird nicht negativ über andere reden. Warum? Weil er seine eigenen Schwächen weiß. Ein sanftmütiger weiß um seine eigenen Schwächen und kann darum auch besser mit anderen Schwächen umgehen. Sanftmütige Menschen vertrauen Gott, dass er mit ihnen zum Ziel kommt. Zusammengefasst könnte man sagen, Sanftmut entspricht dem Charakter eines Gentlemans. Frag dich einmal selber, ist in deinem Leben dieser Teil der Frucht des Geistes drinnen, die Sanftmut? Nicht über andere reden, eher zuvorkommend sein. Kennst du deine eigenen Schwächen? Der letzte Punkt in der Auflistung heißt Enthaltsamkeit. Und irgendwie scheint der Begriff gar nicht in diese ganze Reihenfolge hineinzupassen. Enthaltsamkeit kann auch mit Selbstbeherrschung übersetzt werden und bedeutet Maß halten und heißt so viel wie Maß halten in allen Dingen des Lebens, sich zurückhalten. Wir wissen alle, dass zu viel von etwas nicht oder selten gut ist. Zu viel macht uns kaputt. Süchte zerstören uns. Sex, Alkohol, Rauchen, Pornografie, Essen, Computerspiele. Von allem zu viel macht uns kaputt. Enthaltsamkeit bedeutet, Jesus alleine Herr sein zu lassen und keinen weiteren Herrn zuzulassen. So steht es auch schon in der Bibel. Ihr sollt nicht zwei Herren dienen und ihr könnt nicht zwei Herren dienen. Das wäre schön, wenn wir alle sagen könnten, wir hätten nur einen Herrn. Lasst uns brechen mit den anderen Herren. Lasst uns Enthaltsamkeit leben. Maßvoll. Ich möchte zusammenfassen. Diese 9 Punkte, die ich erwähnt habe, die hier beschrieben sind in Galater 5, 22 und 23. Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Das ist eine Frucht. Und Gott will das Ganze in deinem Leben, unserem Leben, zur Wirkung kommen lassen. Das ist eine wunderbare Frucht. Und wenn diese Frucht zur Geltung kommt, dann hat das Gesetz keinen Anspruch mehr. Dann hat das Gesetz keine Macht mehr, sondern dann weiß die Liebe und Gott in deinem Leben ist dann sozusagen zur Erfüllung gekommen. Zum Schluss möchte ich zwei Schlussfolgerungen nennen, die man aus diesen neuen Aspekten herauslesen kann. Erstens, wenn ich an die Frucht des Geistes denke, wächst meine Beziehung zu Gott. Ich weiß, er wirkt die Frucht und verändert mein Leben, wie er sich mein Leben gedacht hat. Damit steht Gott immer im Zentrum meines Lebens, denn ich kann die Frucht nicht hervorbringen, das muss Gott machen. Und damit steht Gott im Zentrum meines Lebens. Zweitens, wenn ich an die Frucht des Geistes denke, wächst meine Beziehung zu meinem Nächsten. Ich lerne, den anderen so anzunehmen, wie er ist. Ich lerne ihn lieben, schätzen und sehe ihn als Gottes liebes Geschöpf. Wir sind so reich beschenkt in Christus. Jesus, ich kann dir nie genug danken für das, was du durch deinen Heiligen Geist in meinem Leben gewirkt hast. Und wer dieses Geschenk in deinem Leben annimmt und wachsen lässt, für den wird das zum großen Segen und wir werden zum großen Segen. Amen. Ich bete noch. Vater im Himmel, danke für deinen Heiligen Geist, den du Pfingsten ausgegossen hast, der wirkt und handelt. Und du siehst auch unser ganz persönliches Leben, wie es oft so anders ist, als was du dir vorgestellt hast. Und du weißt doch, Herr, wo unsere Frucht verkümmert ist, schwach ist, hilf du uns auf. Und lass uns mehr und mehr erleben und sehen, womit du uns beschenken möchtest, Herr. Mit der Fülle. Für uns, aber auch für unseren Nächsten, für die Beziehung mit dir. Und Herr Jesus, schenke du, dass wir darüber nachdenken und dass wir die Beziehung mit dir suchen. Danke, Vater.